Reif und Le Passion, der Romance Talk mit Haltung. Romance Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Oh shit, jetzt habe ich das hier alles verschoben. Weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, da. Okay.
Ja. Gut. Herzlich willkommen zu Reif und Le Passion, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Ich lieb's, wie wir jedes Mal überlegen. Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Dark Romance Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon einige Aspekte des Genres besprochen und letztendlich sind wir ja zu dem Ergebnis gekommen, dass Dark Romance ein riesiges Genre mittlerweile ist, das immer erfolgreicher auch wird und uns die Frage gestellt, wie wir denn alle damit jetzt umgehen könnten.
Ja, und am Ende sind wir dabei rausgekommen, dass wir gerne mit euch nochmal die FSK-Diskussion aufmachen würden, beziehungsweise auch die ganze Diskussion um Triggerwarnungen und wie der Buchhandel beziehungsweise die Verlage damit umgehen können. Dark Romance in ihren Buchhandlungen und Verlagsvorschauen so zu präsentieren, dass es eben altersentsprechend die richtige Zielgruppe erreicht.
Genau, und vielleicht, wo du es gerade angesprochen hast, also das Thema Triggerwarnung, finde ich, ist ja ein sehr umstrittenes auch und ein sehr sensibles Thema, weil letztendlich soll es ja als Schutzmaßnahme für sensible oder in dem Fall auch junge Leserschaft gelten. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Gewalt geht, um Missbrauch, um Trauma, um explizite Inhalte. Was wir aber gleichzeitig erleben, ist, dass die Triggerwarnungen ja oft auch als Marketinginstrument eingesetzt werden, was dem Ganzen ja zuwiderläuft.
Ja, ich habe ja beim letzten Mal die Triggerwarnung von Haunting Adeline vorgelesen und ich finde, das ist eigentlich so mit das beste Beispiel. Da werden ja so viele Dinge in einen Topf geworfen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, ob das jetzt Kinks sind, ob das irgendwelche Gewaltszenarien sind, die da irgendwie als Triggerwarnung quasi vorangestellt werden. Und das ist für mich eindeutig eigentlich Marketing-Tool an der Stelle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese Triggerwarnung liest und da wirklich viel für sich mitnimmt, weil es dafür dann eben doch wieder zu oberflächlich eigentlich ist, was da vor was gewarnt wird.
Ja, ich habe vorhin auch noch einen TikTok gesehen und da hat auch jemand eben gesagt, ja, also ich merke, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe, diese ganz normalen Romance-Titel zu lesen, das ist mir alles irgendwie zu lahm. Ich brauche da zumindest ein bisschen Suspense oder ein bisschen Spannung oder mindestens Age Gap, sonst finde ich es irgendwie lahm. Und also weißt du, das ging so in diese Richtung, immer ein oben noch draufsetzen. Und also das fand ich irgendwie nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe, aber ich finde es irgendwie trotzdem eine krasse Aussage, wenn man sagt, ich kann, sage ich jetzt mal, normale Geschichten nicht mehr lesen. Also klar, es ist natürlich immer in gewisser Weise vorhersehbar, was passiert, aber das ist es im Krimi auch, ne? Es wird eine Leiche geben und dann wird wird sich jemand darum kümmern, dass der Mörder gesucht wird. Also von daher kann man da, glaube ich, auch entgegen oder das Argument so ein bisschen entkräften. Aber ich glaube schon, dass es dass dieses immer weiter, immer höher, immer schlimmer, immer krasser, das ist so eine Folge dieses übersättigten oder dieses übersättigten Marktes oder dieses vollen Marktes.
Ich glaube, das hat schon fast wie so Suchtpotenzial oder so eine Suchtgefahr auch, dass man wirklich sagt, okay, das war mir jetzt noch nicht extrem genug, ich will es immer noch extremer und noch krasser haben. Und dass man dann auch anfängt in diesen Triggerwarnungen, die ja eigentlich dafür da sind, um Menschen vor Themen zu schützen, mit denen sie selber vielleicht nicht umgehen können, dass man sich eher dazu verleiten lässt, diese Triggerwarnungen als Anlass zu nehmen, dieses Buch zu kaufen. Also, dass es halt wirklich ein Verkaufsargument wird, wenn man liest, okay, es geht um Age Gap, es geht um häusliche Gewalt, es geht um Vergewaltigungen, dass man das potenziell dann vielleicht als Leserin, Leser sogar spannend findet oder wie du sagst, ne, also Hauptsache in dem Buch oder wenigstens Age Gap ist drin, finde ich schon eine sehr krasse Aussage. Also es sagt ja auch eigentlich bei einem Thriller keiner, naja, Hauptsache der Mord passiert, ne? Also ich weiß nicht, ich sehe da echt schon auch Gefahren, dass das an der Stelle immer noch extremer alles wird und man dann irgendwie abdriftet und auch die Verlage sich dazu verleiten lassen, immer noch krassere Sachen draufzuschreiben, damit die Leute das möglichst alles kaufen. Das ist schon sehr krass.
Zumal es ja eben, also hatte ich ja gerade schon gesagt, es gibt einfach wahnsinnig viel. Und wenn das jetzt die Konsequenz ist, ne? Also dass man immer einen oben drauf setzt, weil man sonst Bedenken hat, es verkauft sich nicht mehr, dann wird es natürlich schwierig, finde ich. Und also ich habe viele in den vergangenen Monaten, viele TikToks vor allem gesehen, weil Dark Romance findet ja vor allem auf TikTok statt, wo auch die Autorinnen ihre Bücher entsprechend bewerben und ist auch so ein bisschen alles so ein bisschen reißerisch aufgemacht ist, ne? Und so, du denkst, du hast schon das Krasseste gelesen, jetzt kommt aber hier mein neues Buch und dann ist so zack, 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 zack. Es nimmt gar kein Ende, was da alles an krassen Dingen drin ist. Und dann siehst du ja auch in den Kommentaren, dass die Leute das abfeiern. Und ja, also wie wir jetzt schon gesagt haben, das wirkt dem eigentlichen Sinn, den die Triggerwarnung mal hatte, zumindest, weil so ist es ja tatsächlich auch gestartet, total entgegen.
Ja, und ich finde halt auch, das ist ein Genre, also ich finde bei Thrillern zum Beispiel Triggerwarnungen oft einfach unnötig, weil jeder weiß, dass Thriller potenziell gefährlich sind, wohingegen ich es bei Romance-Büchern eigentlich schon ganz cool finde, wenn da drin steht, auf welche Themen man sich eventuell vorbereiten muss, weil sie eben aufgegriffen werden und weil es vielleicht auch Themen sind, so, ne, gerade psychische Erkrankungen oder Essstörungen oder sowas, finde ich es schon cool, wenn man darauf hinweist, aber das ist ja, Dark Romance wird es ja auf die Extreme getrieben, also da sind ja Sachen drin, die möchte, wenn man ehrlich ist, ja keiner von uns lesen. Also keiner möchte lesen, wie eine Frau vergewaltigt wird von 5 Typen in der Schule. Oder wie eine Frau mit einer Waffe befriedigt wird. Also das sind ja irgendwie Themen, das will ja keiner irgendwie lesen. Also weiß ich nicht, offensichtlich schon, aber ich finde das irgendwie immer noch unverständlich, dass Leute sich dafür begeistern können und das lesen und nicht davon abgestoßen sind, sondern das im Gegenteil noch feiern und sagen, cool, ich suche mir jetzt nur noch Titel, in denen Frauen vergewaltigt werden, weil das ist irgendwie ein Trope, den ich toll finde. Halte ich für durchaus problematisch an der Stelle.
Vielleicht hat es auch ein Stück weit damit zu tun, habe ich gerade überlegt, dass es wirklich solche, also Bücher mit solchen Inhalten früher nicht gab. Also das, weißt du, jetzt alle so ein bisschen, oder viele sind jetzt auf den Geschmack gekommen. Und ich glaube, es ist wie es gibt ja auch Leute, oder es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Pornos zum Beispiel. Es gibt härtere und weniger harte. Und ich glaube, dass sich vielleicht da jetzt einfach so das so ein bisschen rauskristallisiert. Und das ist ja auch was wir gesagt hatten, was wir eigentlich cool finden an dem Genre, dass man vielleicht dadurch versteht, was man zum Beispiel jetzt gut findet und was man nicht gut persönlich. Also ne, ich habe überlegt, ob das so ein Stück weit gerade so eine Sortierung ist, die Leute für sich selbst machen.
Schon, aber ich glaube auch, dass die Hemmschwelle sinkt an der Stelle. Also das ist ja auch im Pornokonsum so, dass das durchaus abhängig machen kann und dass da ja auch gewisse Hemmschwellen irgendwann überschritten werden an einem gewissen Punkt, wo man sagt, okay, das war jetzt noch nicht extrem genug, ich suche immer noch krassere Dinge. Und so, natürlich geht es um Präferenzen, absolut. Und ich glaube auch, dass es hilft, um rauszufinden, was man toll findet und was man eben nicht toll findet. Aber so dieses, dass die Hemmschwelle dann einfach irgendwann fallen gelassen wird und wir das einfach normalisieren, dass in Büchern Vergewaltigungen beschrieben werden, dass Männer irgendwelche Frauen als Lustobjekte in irgendwelchen Kellern gefangen halten. Also das sind ja Dinge, weiß ich nicht, die kann man, finde ich, so auf eine Art nicht normalisieren. Gleichzeitig ist es ja auch im Porno so, dass da manchmal solche Dinge dargestellt werden, wo man sich genauso fragen kann, ob das jetzt cool ist oder ob das eine Art von Lustbefriedigung ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja, wahrscheinlich schon.
Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man halt dann nochmal gucken muss, wer ist jetzt die Zielgruppe? Also, weil wir ja jetzt von Menschen sprechen, die in der Lage sind zu differenzieren. Aber natürlich, wenn die Titel im Buchhandel ausliegen und jeder ohne FSK darauf zugreifen kann und auch kaufen kann, ist natürlich da die Frage eben auch für die Verlage bzw. den Handel, inwiefern zeigt man oder übernimmt man Verantwortung? Also inwiefern verschleiert man vielleicht problematische Inhalte oder eben nicht, um dann mehr Bücher zu verkaufen? Also wo steht man da selber? Es gibt ja einige Buchhandlungen, die jetzt schon sagen, sie verkaufen aus Prinzip kein Dark Romance oder auch bestimmte Titel nicht. Und ich glaube, dass man dadurch halt durchaus auch Haltung zeigen kann, dass man Vertrauen schaffen kann, auch gegenüber der Leserschaft, dass sie dann im Zweifel wissen, hier findet man vielleicht Dark Romance bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir eben sagen, da gehen wir d'accord, also das ist alles konsensuell und so weiter und so fort, was ja dann auch wieder die Marke der Buchhandlung stärken kann und die eigene Haltung.
Ja, ich habe halt echt oft das Gefühl, dass Dark Romance Konsens gar nicht möchte. Also ich weiß nicht, ob man wirklich als Buchhandlung sagen kann, wir wollen Konsens verkaufen und wir verkaufen Dark Romance, weil es gibt, finde ich, verschwindend gering wenige Titel, die wirklich konsensuell funktionieren in dem Genre. Weil das halt irgendwann so schnell abgedriftet ist. Und das ist vielleicht dann auch nicht das, was die Leute kaufen wollen. Also weiß ich nicht, wenn jetzt eine typische Dark Romance-Leserin in die Buchhandlung geht, weiß ich nicht, ob sie Deep End von Ellie Hazelwood lesen möchte.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall was es uns auch so schwer macht, das einzuordnen, ist, dass die Grenzen oft verschwommen sind. Na, also was ist jetzt schon Machtmissbrauch, was ist jetzt schon Manipulation?
Es gibt ja auch keine Richtlinien, die jetzt wie bei den FSK-Richtlinien in Filmen oder Videospielen ganz klar sagen, okay, es werden so und so viele Minuten Waffen gezeigt oder es wird so und so viele Minuten lang eine Sexszene gezeigt, die expliziter ist, als sie fadet dann sofort aus. Und deshalb sind wir in der FSK-Bewertung bei FSK 12, 16, 18 oder eben 0 oder 6. So. Also da gibt es ja, ich habe mir das nochmal angeschaut, die FSK-Richtlinien sind ja sehr klar definiert. Also da ist genau per Videominute und Darstellung geregelt, was darf in welcher Art von Film zu sehen sein. Also zum Beispiel dürfen Frauen auch nur in FSK 16 Filmen eigentlich oberkörperfrei sein. Das sind alles so Dinge, die da total klar geregelt sind. Und das fehlt uns ja in der Buchwelt noch komplett. Also da ist ja nichts geregelt. Das ist ja inzwischen auch noch nicht mal so, dass irgendwie Bücher ein FSK haben oder irgendwie Buchhändler da was verkaufen dürfen oder so.
Ja, und ich finde es auch sehr viel schwieriger, aber das in gewissen Aspekten das umzusetzen. Ich habe dir doch erzählt, dass ich neulich dass ich gerade in meinem TikTok-Feed ganz viele TikToks habe von Leuten, die Akotar auseinandernehmen. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, in der...
Ist das ein Spoiler jetzt?
Ja, ist ein Spoiler. Genau, wir sagen mal, es ist ein Spoiler. Genau, also da gibt es eine Szene, in der Recent der Protagonistin das hilft, schreiben zu lernen. Und ich habe die Szene gelesen und da ist es so, dass er sie dann so Sachen schreiben lässt wie Recent ist der Tollste, Recent sieht gut aus, Recent ist der Schlauste von allen. So, und ich habe es beim ersten Lesen, fand ich das halt irgendwie lustig einfach. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und wenn man sich aber jetzt ihn als Charakter und die Geschichten dann übergreifend anguckt, kann man schon auf die Idee kommen, dass er versucht, ihr da was, also sie zu manipulieren, ne? Ihr sowas einzupflanzen, indem er sie halt glauben lassen möchte, dass er so toll ist.
Spannend, habe ich, also ja, voll, aber nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht, also man liest es an der einen oder anderen Stelle, dass da auch wirklich steht, dass Feyru, also die Protagonistin, dass sie ja nicht, dass sie ihn immer durch die rosarote Brille sieht, also dass sie keine vertrauenswürdige Erzählerin ist. Das kann natürlich daran liegen, dass dass er sie einfach manipuliert. Das ist ja wie eine Affirmation, ne? Du schreibst es auf, du sagst es vielleicht noch laut, Und ja, das ist sowas, also da gibt es noch viel mehr Beispiele in den Büchern, aber es ist jetzt, ja, es ist was, wo ich nie drüber nachgedacht habe und hat mich total irgendwie geflasht. Und deswegen meine ich, also du musst ja teilweise so tief eintauchen, um zu verstehen, was da passiert, gerade auf so eine manipulative Art, dass ich es mir echt super schwer vorstelle, ja, das bis zu einem bestimmten Punkt halt dann sicherzustellen, ne? Dass da halt keine derartigen Inhalte vorkommen, beziehungsweise dafür hat man ja eigentlich die Triggerwarnung, dass man dann sagt, ne, da wird jemand manipuliert.
Na, und das ist vor allem krass, was für den Hype diese Figur eigentlich erfährt. Also, der ist ja schon natürlich irgendwie so ein bisschen dieser Byronic Hero schon, aber er ist ja auch total die Halbfigur. Also der ist ja eigentlich so der Everybody's Darling in diesem ganzen Universum, wenn wir jetzt von den Fanvideos und von dem ausgehen, wie er so dargestellt wird. Schon krass, habe ich so doch nicht drüber nachgedacht, aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Also ist jetzt keine ganz unproblematische Figur an der Stelle.
Und also wie gesagt, da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, an denen man das festmachen kann. Und ja, weiß ich nicht, finde ich halt schon irgendwie crazy.
Aber wäre so. Das jetzt ein Buch, was du nicht einer 16-Jährigen verkaufen würdest? Weil das ist ja dann schon wieder, also für mich ist Akutai jetzt kein Buch, was super dramatisch ist zum Beispiel. Also Nee. Schwierig.
Nee, ja, das, also an der Stelle finde ich es wirklich schwierig, weil ich hätte immer gesagt, auf jeden Fall ist das für die Altersgruppe richtig. Aber wenn man sich diesen Punkt anguckt und ne, irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich total beschäftigt, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie selber, und ich meine, ich würde mich jetzt schon als differenzierte Leserin eigentlich sehen, das am Anfang überhaupt nicht gerafft habe.
Ich auch nicht. Ich raff das jetzt gerade, wo du es mir erzählst. Ich habe das Buch auch gelesen und völlig unreflektiert offensichtlich hingenommen.
Ja.
Andererseits gehört das ja irgendwie auch zu einer Geschichte dazu, dass Figuren auf eine Art manipuliert werden. Ich meine, klar, es ist schwierig, wenn das in Beziehungsstrukturen so unreflektiert dargestellt wird, aber also wenn wir so wollen, manipuliert ein Edward ja auch eine Bella in Twilight. Also so, und auch ein Voldemort manipuliert einen Harry Potter. Also das ist ja schwierig irgendwie da jetzt so die Grenze zu ziehen, an welchem Punkt wir sagen, okay, das ist jetzt aber schwierig, weil das vielleicht Jugendliche nicht mehr so reflektiert kriegen oder so. Aber super, super schwierig darüber nachzudenken an der Stelle, ja, voll.
Also, ja, und ich kann total verstehen, dass es sowohl der Handel als auch die Verlage, also der Handel noch mehr Berührungsängste hat und überfordert ist und ich weiß, was kann ich jetzt ausstellen, was nicht und wo ist die Grenze und ich muss ich jetzt alle Bücher eigentlich selber lesen, um es beurteilen zu können, da haben wir gar nicht die Ressourcen.
Also ja, aber eigentlich eher, schon.
Wenn man es ordentlich machen möchte, dann müsste man es tun, ja.
Ist halt utopisch, also machen wir uns nichts vor, welcher Buchhändler hat die Zeit, alle Bücher zu lesen, die er verkauft. Also wenn das nicht gerade ein ganz ausgewähltes Sortiment ist, ist es ja eigentlich nicht machbar.
Ja, absolut, genau. Also ich würde die Verantwortung auch eher bei den Verlagen sehen, ne? Und
ja, absolut.
Halt einfach im Zweifel inhaltlich eingreifen, vielleicht Leitlinien definieren, gucken, was ist denn unsere Zielgruppe und ja, transparent sein. Vielleicht statt der Triggerwarnung, die sonst eventuell für oder als Marketinginstrument benutzt wird, im Klappentext Hinweise geben oder auf Social Media, also dass man da zusätzlich nochmal Hilfestellung gibt und es nicht immer nur die Triggerwarnung ist.
Ich habe was Cooles gehört und auch selbst gesehen, in der Pornografie ist es jetzt inzwischen, ich glaube es ist schon länger so, aber ich habe es jetzt letztens durch Zufall erst mitbekommen, so dass ganz oft in den Pornos, gerade wenn es so extremere Sachen sind, vorher oder danach die DarstellerInnen miteinander sprechen. Also dass wirklich besprochen wird, okay, was machen wir jetzt? Bis wo sind deine Grenzen? Wie weit geht das? Beziehungsweise auch im Nachhinein reflektieren, war das gut, war das schlecht? Hat es dir gefallen? Blablabla bla, bla, und so weiter und so fort. Und ich habe so gedacht, eigentlich könntest du ja diesen ganzen Dark Romance Titel, so wie er ist, veröffentlichen. Du könntest da drin meinetwegen auch irgendwelche komischen Sexszenen beschreiben, die vielleicht irgendwie problematisch sind. Aber du könntest ja danach im Nachwort einfach nochmal sagen, ey Leute, in diesem Buch wurde jetzt eine Frau manipuliert von Reason. Das ist nicht cool. Das ist manipulatives Verhalten, was er gezeigt hat. Und das einfach nochmal so einzuordnen. Also das muss ja gar nicht innerhalb der Geschichte unbedingt passieren, weil ja auch innerhalb der Geschichte, wenn du aus einer Ich-Perspektive schreibst, es manchmal gar nicht möglich ist, da so die Figur reflektieren zu lassen. Aber das im Nachhinein oder im Vorfeld nochmal so einzuordnen, fand ich irgendwie voll cool eigentlich, weil das so, also es hat es ja nicht relativiert und es hat ja auch die Sache an sich nicht besser oder schlechter gemacht. So, also der Porno hat ja nichts dadurch verloren, dass man danach nochmal drüber spricht, was man da gerade gemacht hat. So, also ich fand das eigentlich eine coole Lösung irgendwie, auch so für den Buchhandel, wo ich gedacht habe, warum denn nicht einfach noch ein Nachwort der Autorin einfügen, in dem solche Dinge halt nochmal reflektiert besprochen werden und eben auch nochmal irgendwie so ein bisschen der Konsens da wieder aufgegriffen wird und gesagt wird, das ist nicht cool, wenn 5 Kings eine Frau im College vergewaltigen.
Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Ich glaube halt, oder mein Eindruck wäre, dass manche Dark Romance Autorinnen da gar kein Interesse dran haben, sondern so diesen Hype und dieses Düstere irgendwie so sehr Teil, dieses Dunkle, so sehr Teil auch der Bücher ist, dass sie da wirklich das Gefühl haben, sie machen sich da ihre Verkäufe kaputt.
Aber es tut dem Buch ja keinen Abbruch. Also ich kann ja die härteste BDSM-Session mit in Keller gefesselten Sklaven beschreiben, wenn ich danach sage, ey, der Figur geht's übrigens wieder gut. So, beziehungsweise das war nicht cool und das machen wir nicht mit unseren Nachbarn und das machen wir auch nicht mit unserem Date, was wir bei Tinder getroffen haben. Es sei denn, wir besprechen das halt vorher sehr genau. Also das einfach nochmal wirklich einzuordnen, fand ich so clever und so schön, weil es der Sache an sich keinen Abbruch getan hat. Also das fand ich so eine coole Lösung, weil das eben jetzt auch nicht bedeutet hat, wir verkaufen das Buch nicht an eine 16-Jährige, sondern es heißt halt einfach nur, wir versuchen das danach und davor zu reflektieren. Und wenn du der Meinung bist, du brauchst es nicht und du bist reflektiert genug, dass du einschätzen kannst, dass es keine coole Szene war, dann kannst du es ja auch einfach überspringen. Also du kannst ja auch den Film dann einfach ausmachen an der Stelle. So.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit dann, weil die Frage ist ja auch immer, wie bewahrt man jetzt künstlerische Freiheit, ohne problematische Inhalte unreflektiert zu vermarkten. Also das würde dem ja auch entgegenwirken.
Und wenn ich so drüber nachdenke, am Ende macht das ja jedes Medium. Also auch wenn ich ins Theater gehe, natürlich sterben Romeo und Julia am Ende und bringen sich beide um. Und da sagt jetzt auch keiner, ja, das war schon ein bisschen albern, dass sie sich nach 3 Tagen ineinander verliebt haben. Aber du siehst halt im Anschluss die DarstellerInnen vor das Publikum treten. Mindestens mal im Applaus. So, und da sind sie halt wieder die normalen Personen. So, und also so einfach dieses, okay, wir haben jetzt eine Geschichte und innerhalb von dieser Geschichte ist alles irgendwie möglich und wir können irgendwie Fantasien teilen oder was auch immer. Aber hey, jetzt kommen wir wieder raus aus dieser Metaebene, die da ja auch drin ist. Es ist ja, ob das Aftercare beim Sex ist, ob das dann irgendwie der Applaus im Theater ist. Also ich glaube, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man wieder zeigen kann, okay, und jetzt begegnen wir uns wieder auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt an der Stelle auch, den man da irgendwie machen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich eine gute Idee.
Und wenn es nur ein QR-Code am Ende des Buches ist, wo man nochmal einen begleitenden Text hat. Ja. Also ich weiß nicht, Fansets würde keinem irgendwie wehtun.
Ja, das genau. Finde ich auch, QR-Code finde ich auch eine gute Sache, weil diejenigen, die dann gar nichts davon lesen wollen, die haben nicht mal den Text, sondern man muss ja dann aktiv mit dem Code auf die Seite gehen. Also von daher, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann ist ja eben, das hatten wir gerade schon gesagt, die Frage, was der Handel noch machen kann. Ja, wir haben da ja in unserem Workshop beim Zukunftsparlament auch viel drüber diskutiert. Und es gibt ja Buchhandlungen, glaube ich, die sich schon ziemlich mit dem Thema beschäftigen, die dann auch ein größeres, ausgewählteres Sortiment haben. Dann gibt es welche, die das Genre irgendwie aufnehmen wollen, aber wie, wissen sie so gar nicht. Und dann gibt es noch viel dazwischen. Aber ich glaube, es ist wirklich, also ich glaube, dass der Handel wirklich häufig, wie wir schon gesagt haben, überfordert ist. Und die Frage dann ist, ist ja auch für die Buchhandlung eine finanzielle Entscheidung. Also stellt man viele Titel, die aber einen großen Umsatz bringen könnten, dann wirklich gar nicht zur Verfügung? Oder hat man Ressourcen, um so ein bisschen zu kuratieren? Wessen Aufgabe ist es überhaupt, die Zielgruppe, die potenzielle oder potenziell ungeeignete Zielgruppe für diese Bücher zu schützen?
das ist halt auch mega schwierig, weil der Buchhandel eh schon in so einer undankbaren Situation ist, dass die ja oftmals ums Überleben kämpfen. Also selbst Thalia kämpft ja ums Überleben. Jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie die Inselbuchhandlung auf Rügen. Aber letztendlich ist der Buchhandel ja immer daran interessiert. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn ich zu einem Buchhändler gehe und sage, ich hätte gern Haunting Adeline, selbst wenn sie es nicht im Sortiment haben, weil sie vielleicht eine Haltung haben, dass mir die Person sagt, nee, das bestelle ich dir jetzt aber nicht. Also, weil dann wissen sie genau, ich gehe zur nächsten Buchhandlung und die bestellt es mir oder ich bestelle es bei Amazon. Also, das ist ja irgendwie auch geschäftsschädigend an der Stelle, wenn sie das nicht machen würden. Deshalb, wie du vorhin gesagt hast, ich sehe die Verantwortung überhaupt eigentlich nicht im Buchhandel. Natürlich, was dann die FSK-Umsetzung angeht, ist der Buchhandel wahrscheinlich die treibende Kraft im Sinne von, dass sie einfach das machen, was halt der Verlag vorgibt an der Stelle. Ne? Also wir hatten es ja über verschiedene Möglichkeiten, wenn jetzt hinten auf den Barcode zum Beispiel eine FSK-Warnung draufgedruckt wird, die dann auch vielleicht im Kassensystem erscheint in dem Moment, wo man das Buch scannt. Dann sind sie natürlich in der Verantwortung, das Kind oder den Jugendlichen zu fragen, ob die Person wirklich schon Alter X erreicht hat. Aber alles, was so die Kuratierung von Titeln angeht, sehe ich ganz klar bei den Verlagen eigentlich an der Stelle.
Mhm, absolut, ja.
Wir hatten ja beim Zukunftsparlament noch so ein paar Diskussionsgeschichten, inwiefern man so eine FSK-Sache umsetzen kann. Jetzt habe ich gerade schon eine genannt mit dem ISBN-Barcode hinten, weil das so eine ganz unverfängliche Variante wäre, die jetzt auch nicht unbedingt in die Gestaltung des Buches eingreifen würde?
Also ich glaube, das war ja auch eine Möglichkeit, die bei allen in gewisser Weise auf Zustimmung gestoßen hat, weil es ja nicht, ja, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, ansonsten, weil es die Ressourcen für die Kuratierung nicht gibt. Und ja, was wir da auch besprochen hatten, war, dass ja auch für die Eltern natürlich schwierig ist, ne? Also die ja auch eigentlich, also die verantwortlich sind dafür, die aber oft ja auch gar keine Ahnung haben, was die Kinder da lesen. Also wir hatten neulich mal mit jemandem gesprochen und der hat mir ganz stolz erzählt, dass seine Tochter Icebreaker gelesen hat. Und ich habe dazu dann mal nichts gesagt, weil die eben auch, naja, noch nicht in dem Alter war, wo man das aus meiner Sicht jetzt gut lesen und einordnen kann. Und da war das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Also was soll man da noch, ne, da hätte ich ihm nur ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber letztendlich, klar, die sehen ja auch nur dieses bunte, illustrierte Cover und denken, ach schön, da liest du mal eine Liebesgeschichte, ja, schön.
Eben, das ist ja die ganz große Gefahr. Dann hatten wir es ja auch weiterhin darüber, dass Dinge wie Sticker zum Beispiel einfach abgeknibbelt werden, bevor es an die Kasse geht. Also auch das hat uns eine Buchhändlerin erzählt, dass die 14-Jährige den Sticker mit der FSK-Warnung halt einfach vorher abgeknibbelt hat, bevor sie den ihren Eltern das Buch gegeben hat. Also auch da, glaube ich, ist das die sicherste Variante, das wirklich einfach aufs Buch drauf zu drucken. Und wenn man es halt nicht aufs Cover drucken will, was ich total verstehen kann, weil es halt wirklich einfach nicht cool aussieht, dann doch aber wenigstens auf den Barcode. Und ich finde es eigentlich auch smart, dass im Kassensystem dann einfach, weil das sieht ja jeder, das ist ja wie eigentlich, als wenn ich Alkohol im Supermarkt kaufe, wo die Kassiererin direkt eine Warnung kriegt, bitte nach Alterskontrolle fragen. So.
Ja, wobei da auch natürlich wieder die Frage ist, ne, also welche Bücher dann in welche Altersklasse? Also da müsste man natürlich sich ein System überlegen. Welche Parameter setzt man da an und wer macht es dann auch wieder? Also wer ist dafür zuständig? Und dann müssten alle Buchhandlungen das ja auch umsetzen, weil wenn es nur die Hälfte macht, dann bringt es wieder nichts. Das ist natürlich dann auch wieder Aufwand.
Naja, aber es hat ja beim FSK auch funktioniert. Also FSK ist ja auch eine ganz klare Regelung, die in jedem Mediamarkt und in jedem Online-Shop geregelt ist. So. Also auch wenn ich online Alkohol kaufen möchte, gibt es ja immer wieder FSK oder ich muss meinen Personalausweis hochladen oder irgendwas. Also why not? So.
Ja, klar, also machbar wäre es auf jeden Fall. Ja, genau. Also mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Es ist aufwendig und wir kennen die Buchbranche. Die ist auch manchmal gegen Aufwand. Aber es ist, also ich glaube schon, dass alle sich die Frage stellen sollten. Also was wollen wir tun? Wollen wir überhaupt was tun? Und wenn ja, was? Und wie können wir das am besten umsetzen? Und wenn dann alle an einem Strang ziehen, dann ist es natürlich, ja, besser.
Ich glaube, das ist bei allen Dingen so. Das ist ja auch, man kann es jetzt gerade beim Gendern beobachten. Es gibt 300 Millionen Varianten, wie man gendern kann, weil sich der Duden halt noch nicht offiziell auf irgendwas festgelegt hat und weil da eben die SprachwissenschaftlerInnen immer noch dran sind, irgendwie herauszufinden, wie man das jetzt am klügsten und smartesten für alle Beteiligten umsetzen kann. Ich glaube schon auch, dass es einen gewissen Try and Error gibt an der Stelle und dass man das natürlich jetzt nicht von heute auf morgen umsetzen kann und sagen kann, wir haben jetzt hier mal Richtlinien ausgearbeitet, die gelten jetzt universell für alles, weil ich glaube, wenn du jetzt ankommen würdest als Börsenverein und sagen würdest, wir haben jetzt hier Richtlinien und daran müssen sich künftig jetzt sofort alle Verlage halten, dann wird es auch einen riesen Aufschrei geben von allen Verlagen. Aber das so nach und nach einzuführen und einfach zu schauen, wie können wir vielleicht auch bei neuen Titeln, die jetzt rauskommen, damit umgehen und welche Möglichkeiten gibt es jetzt schon, das umzusetzen, finde ich total wichtig.
Ja, und nochmal vielleicht auch vorher, also wie positioniere ich mich da als Verlag? Also mache ich alles mit oder sage ich halt an einem bestimmten Punkt, passt es einfach vielleicht nicht in unser Programm, so wollen wir uns nicht nach außen darstellen. Also da würde es ja eigentlich aus meiner Sicht anfangen. Und weil das ja weil das ja nicht so wirklich passiert, ist so mein Eindruck zumindest, haben wir ja die Fragestellung überhaupt, was machen wir jetzt mit der Masse an Titeln und den Titeln, die da vielleicht anders behandelt werden könnten als andere.
Naja, und das ist ja auch die offizielle Instanz, wenn man jetzt an die Buchhandlungen denkt. Also sorry an alle Self-PublisherInnen, aber da gab es ja im Self-Publishing schon immer irgendwelche mysteriösen Drachensex-Bücher und sowas. Also oder Dino-Sex, da gibt es ja alles Mögliche, was es so in Verlagen jemals geben wird. Deshalb sehe ich da schon auch die Verlage echt in der offiziellen Instanz, das durchzusetzen. Und würde jetzt mal den ganzen Kindle-Markt zum Beispiel auch an der Stelle erstmal rausnehmen, weil die eh immer so ein bisschen irgendwie ihr eigenes Süppchen fahren an der Stelle. Aber so eine offizielle Richtlinie, die muss es einfach irgendwann geben, finde ich. Gerade wenn jetzt dieses Dark Romance oder New Adult-Thema generell weiterhin bestehen bleibt. Und ne, das ist ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen der nächste Punkt, zu dem wir kommen wollen, weil es ja jetzt vielerorts auch diskutiert wurde. Das Thema New Adult ist tot. So, weiß ich nicht, wie du dazu stehst, Caro.
Also ich bin der Meinung, dass es nicht tot ist. Also ich glaube, da wird immer recht reißerisch formuliert. Was gemeint ist, ist eigentlich, dass der Markt überschwemmt ist von Romance-Titeln. Und das ist, denke ich, so. Also es gibt wahnsinnig viel, selbst für Leute wie uns, die viel in dem Genre lesen, ist es schwierig, hinterherzukommen und überhaupt alles zu schaffen, was jetzt gerade wieder neu rauskommt. Es hat einfach, ich glaube, das Genre hat halt wahnsinnig viele Facetten und die Frage ist ja natürlich, wann wird die Masse an Neuerscheinungen nachlassen und welche Imprints werden sich dann durchsetzen? Weil ich denke, dass die kleineren Imprints dann vielleicht oder die weniger erfolgreichen dann irgendwann, wenn man merkt, das Stück vom Kuchen ist nicht mehr groß genug, dann vielleicht auch wieder verschwinden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es einige geben wird, die eben bleiben. Und dass da aber trotzdem dann nach wie vor es viele Neuerscheinungen in dem Genre geben wird, dass es nach wie vor bestehen bleibt, dass es nach wie vor auch wichtig bleibt.
Ich glaube, das ist auch so aus dem Marketing kommt, diese ganz typische Marketingentwicklung, ne? Wie so ein Trend entsteht, wie dann diese Blase immer größer wird und irgendwann Platz ist halt und der Markt ist überfüllt. Und ich glaube, wir sind schon fast an dem Punkt, dass es Platz und der Markt einfach überfüllt ist. Und wie du aber sagst, ne, jetzt sind die Verlage eigentlich in der besten Position, sich in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr, würde ich sagen, weil ich glaube, viel länger dauert es nicht mehr wirklich, zu überlegen, was man machen kann, wie man sich so klug positionieren kann, dass man eben über Events, über tolle Titel, über gut ausgewählte Kampagnen wirklich sich ein Stück von diesem Kuchen sichern kann. Weil, also ich glaube nicht, dass New Adult als Thema tot ist, weil die Leute immer Liebesgeschichten gelesen haben, da sind wir wieder bei Jane Austen, und immer Liebesgeschichten lesen werden. Aber die Frage ist halt, was aus diesen ganzen kleinen AutorInnen wird, die jetzt so schnell auf diesen Hype aufgesprungen sind, die aber eben zum Beispiel sich keinerlei AutorInnen-Marke aufgebaut haben, die keine Community hinter sich versammelt haben, die einfach nur in dieser rosa Wattewolke quasi mitgeschwommen sind, weil sie es halt gut angeboten hat. Ich glaube, die wird es halt kurz oder lang dann treffen.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, die sich einen Namen gemacht haben bisher, die werden bleiben und vielleicht auch noch die es jetzt in den nächsten Monaten schaffen. Und dann wird es wahrscheinlich schon, also ich glaube, es ist schon verdammt schwierig, Ich glaube, es wird auch immer schwieriger. Und ja, ich hatte dir, glaube ich, auch erzählt, dass ich gesehen hatte, dass, oder andersrum, ich hatte in dem Ausgelesen, von Ausgelesen in TikTok gesehen, wo sie davon gesprochen hat, dass sie ein Newsletter bekommen hat, glaube ich, von Avel. Das ist eine Seite, wo es Mängelexemplare gibt und dass da eben, dass sie total schockiert war, weil eben auch kürzlich erschienene Titel, New Adult-Titel dabei waren, zum Beispiel Very Bad Vibes von Bianca Josivoni, was ja kürzlich erst erschienen ist. Also so viele fand ich, waren es dann jetzt auch nicht, aber es waren schon ein paar dabei, was dann auch natürlich so ein bisschen auf diese Übersättigung des Marktes hinweist, wenn noch nicht mal die großen Namen so richtig gut abverkauft werden.
Naja, beziehungsweise auch darauf, dass die Leute vielleicht ihre Bücher dann doch schneller wieder verkaufen, als das den Verlagen lieb ist an der Stelle.
Ja.
Also auch bei Rebuy zum Beispiel findest du ja super aktuelle Titel für einen echt billigen Preis so. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute auch einfach gecheckt, dass es dafür halt noch gut Kohle gibt.
Ja, ist vielleicht auch so eine, also klar, man sortiert ja dann auch immer wieder aus, ne, weil das Bücherregal einfach überfüllt ist und verschenkt dann mal was oder verkauft was. Also das glaube ich schon, dass das auch ein Teil dieses oder eine Konsequenz des Ganzen ist. Genau, also ich glaube, was wir festhalten können ist, ja, der Markt ist extrem voll. Wobei wir vorher auch noch drüber gesprochen hatten, dass er jetzt im Frühsommer, glaube ich, diesen Jahres mit Blush wieder ein neues Imprint auf den Markt gekommen ist. Das
ja, und erstaunlicherweise von Penguin Random House, sehr, sehr spät eigentlich,
finde ich. Ja, und aber fanden wir beide auch gut umgesetzt, der Launch, also gut eingeführt. Und ja, also ich glaube, wenn man es, wie du schon gesagt hast, wenn man es richtig macht jetzt, ist jetzt noch die Chance, sich da zu etablieren. Aber so richtig viel Zeit wird nicht mehr sein. Und dann ist natürlich spannend zu sehen, wer bleibt und wer geht.
Ich finde, man merkt es jetzt auch schon in unserem Podcast oder generell, wenn man über Romance spricht, man spricht ja eigentlich immer von den gleichen 10, 15, 20 AutorInnen. Also Namen, die immer fallen, sind Laura Kneidel, Mona Kasten, Bianca Josivoni, Josi Wismar, Alicia Sett vielleicht noch, Inka Lindberg, also so die größeren Namen, die jetzt im deutschsprachigen Raum natürlich Lilly Lucas, so, also da sind ja echt immer so die gleichen Namen, die man da irgendwie aufgreift. Und aber mit dem Wissen, dass es halt wahnsinnig viele andere AutorInnen gibt, die da jetzt mitgeschwommen sind, von denen ich persönlich zum Beispiel auch noch nie was gehört habe, das zeigt ja eigentlich, was das Problem an der ganzen Sache ist, dass eben nicht jede Autorin, und das ist ja auch leider verlagspolitisch völlig normal, sich eine große Marke aufbauen kann und die Chance hat, auf Lesereise zu gehen und das Buch auf Social Media sonst wie bekannt zu machen, weil halt auch nicht jeder eine Kampagne à la Fitzek oder Tammy Fischer bekommt. So.
Ja, wobei zum Beispiel jemand wie Josi Wismar ja sehr engagiert war und ist. Also ich glaube aber auch, das können die wenigsten sich so vermarkten, sich so die Marke aufbauen und auch ja, so dahinter zu stehen, genau zu wissen, was für die Zielgruppe funktioniert und was sie auch wollen. Das sind die wenigsten. Und ich glaube auch, dass die Verlage das oft nicht so richtig einschätzen können und dann viel einfach nach Schema F gemacht wird. Und ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend jetzt zu beobachten, wie es weitergeht. Und vielleicht lassen wir es an der Stelle so stehen. Wenn ihr ja, da Meinungen zu habt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr die mit uns teilt. Und vielleicht ja, sprechen wir am Ende jetzt noch kurz darüber, was wir gerade lesen.
Erst müssen wir über Patrick sprechen.
Ach stimmt, über Patrick müssen wir sprechen. Sprich du mal über Patrick.
Ich kann nur Liebes über Patrick sagen. Falls ihr euch erinnert, wir haben vor 2 Folgen eine für Patrick-Folge gemacht. Patrick Hertwig, ganz kurz, hat einen Artikel geschrieben im Buchmarkt über das Romance-Genre und eine Einordnung dazu gegeben aus seiner Perspektive. Und die war schwierig aus unserer Sicht, ist sie auch immer noch. Und genau, wir haben Patrick dazu aufgefordert, gerne dazu Stellung zu beziehen, weil wir eben die ganze Folge ihm gewidmet haben und diesen Artikel Stück für Stück auseinandergenommen haben. Könnt ihr gerne reinhören, Folge 5 oder 6, für Patrick heißt sie jedenfalls. Und der hat mir bei Instagram geschrieben und ich finde, er hat eine sehr, sehr schöne Nachricht geschrieben und hat erlaubt, dass wir sie euch vorlesen. Und ich würde die einfach mal im Ganzen, so wie sie ist, vorlesen, oder? Und das dann auch so stehen lassen an der Stelle, weil ich glaube, dem gibt es wenig hinzuzufügen. Ja? Okay. Wird etwas länger, aber ich glaube tatsächlich ganz interessant. Also, hallo Sarah und Caroline. Endlich sind wir aus dem Urlaub zurück. Die Schule hat wieder begonnen. Er schreibt ganz kurz, warum er jetzt erst antwortet. Zunächst nochmal vielen Dank für eure detaillierte, kritische und zugleich respektvolle Auseinandersetzung mit meinem Artikel auf buchmarkt.de. Es ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen mit unterschiedlichen Ansichten auf so faire Weise miteinander in den Diskurs treten. Freundlich im Ton, hart in der Sache. Finde ich eigentlich, das fand ich eine schöne Formulierung. Umso mehr schätze ich eure Bereitschaft, nicht nur zu widersprechen, sondern auch Positionen zu hinterfragen und nach möglichen Schnittmengen zu suchen. Ich kann und möchte nicht auf jeden Punkt eingehen. Zum einen würde das den Rahmen sprengen, zum anderen war mein Beitrag eine Einladung zur Diskussion außerhalb meiner Wahrnehmungssphäre und genau das habt ihr mit eurem Podcast eingelöst. Darum nur einige Bemerkungen zu Punkten, die mir besonders aufgefallen sind. Dass ich von einem Dorn in meinem Auge spreche, hat den Grund, dass ich nicht den Anschein erwecken möchte, ich nehme für mich in Anspruch, die Wahrheit zu verkünden. Im Gegenteil. Es handelt sich um eine persönliche Beobachtung und Einschätzung, pointiert formuliert, ja, aber eben bewusst in der Form eines Essays, der zum Widerspruch anregen darf. Mir ging es um die Dominanz bestimmter Genres, insbesondere von Romantasy und um die Frage, wie sich diese auf das Gesamtbild unserer gegenwärtigen Lesekultur auswirkt. Ich halte es darum für möglich, einer Sache mit Wohlwollen zu begegnen und sie zugleich zu kritisieren, ohne dabei ein Pseudoverständnis heucheln zu müssen. Zumal ich selbst vieles mit Begeisterung lese, was gewiss nicht zur angeblich literarischen Hochkultur gehört. Gleichzeitig möchte ich einräumen, dass mir einige Formulierungen rückblickend zu scharf geraten sind. Manches wirkt dadurch polemisch oder könnte missverstanden werden, was ich bedauere. Der Artikel sollte halt auch unterhalten und zum Weiterlesen anregen, Reibung erzeugen und vielleicht auch gezielt Widerspruch provozieren. Dieser Grat ist schmal und ich habe ihn sicher nicht durchgehend souverän beschritten. Ein kleiner Punkt, der mir beim Zuhören auffiel. Während mein Text den Fokus klar auf Romantasy legt, richtete sich eure Verteidigung gegen überwiegend auf das Genre New Adult. Das scheint mir nicht nur eine interessante Akzentverschiebung, sondern möglicherweise auch ein Hinweis darauf, dass ihr die literarische Substanz beider Genres ebenso wie ich unterschiedlich gewichtet. Jein. Wichtig ist mir auch, ein Missverständnis zu klären. Ihr habt meine Passage über Bücher wie 22 Bahnen von Caroline Weil so verstanden, als würde ich diese abwerten. Ich bitte euch, die beiden Absätze dazu noch einmal nachzulesen. Ich spreche dort ausdrücklich von unverbrauchten Stimmen mit starken Texten. Diese Einschätzung relativiere ich nicht. Ich stelle lediglich zur Diskussion, dass solche Bücher mit literarischem Gehalt im derzeitigen Klima leider die Ausnahme und nicht die Regel sind. Fair enough. Sorry. Zur häufig geäußerten Frage, ob meine Kritik aus einem männlichen Blickwinkel formuliert sei. Ich finde es bedauerlich, dass bereits in der Anmoderation von der Kritik eines weiteren Mannes gesprochen wird, nicht etwa von der Kritik eines Lesers, Autors oder Literaturfreundes. Dabei wird die inhaltliche Auseinandersetzung leider zu früh in eine Richtung gelenkt, in der das Argument selbst nur noch nachgeordnet zählt. Natürlich kann ich nicht leugnen, dass ich ein Mann bin, jedoch möchte ich beteuern, meine Perspektive ist zuerst die eines literarisch interessierten Menschen, nicht die eines Geschlechtsvertreters. Ihr vermutet, Dennis Scheck und ich hätten ein Problem damit, wenn Frauen für Frauen schreiben. Dem möchte ich widersprechen, zumindest nicht aus dem Grund, den ihr vermutlich vermutet. Es ist vollkommen legitim, wenn Bücher gezielt für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben werden, ob von Frauen für Frauen oder von Männern für Männern. Nur, diese Art von Literatur ist nicht die, die ich mir in den öffentlichen Wahrnehmungen und im Feuilleton stärker wünsche. Warum? Weil sie per Definition bestimmte Erwartungen und Bedürfnisse bedient, statt sich ihnen zu entziehen oder sie zu hinterfragen. Eine breite angelegte, überindividuelle Literatur folgt anderen Ansprüchen. Das führe ich im Artikel ausführlich aus. Zum Schluss nur zwei kleine Anmerkungen. Erstens, auch ich lebe auf dem Land, ich bin also ein ebenso altes weißes Landei wie unser Helmut. Helmut hat er im Artikel erwähnt. Zweitens, und was Till Lindemann betrifft, ich lehne sowohl seine Gedichte als auch seine Persona ab. Im Gegensatz zu New Adult und Romantasy fällt es mir da tatsächlich schwer, für solche literarischen Ergüsse, in Anführungszeichen, noch den Grundsatz der literarischen Toleranz gelten zu lassen. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald, Patrick. Ja, genau, also, lang und ausführlich.
Danke, Patrick, dass du so ausführlich und fair auch dich zurückgemeldet hast und wir haben uns total gefreut über deine Antwort und
Ich finde ja, das ist eh was, was man irgendwie heutzutage so ein bisschen verloren hat, so dieses andere Meinungen aushalten können, eine andere Meinung einfach als das hinnehmen. Und das finde ich so schön, dass wir das einfach irgendwie geschafft haben, uns da gegenseitig Raum zu geben für die Texte, die wir formuliert haben, beziehungsweise den Podcast, den wir aufgenommen haben, und gleichzeitig aber so wertschätzend irgendwie miteinander umzugehen. Das, ja, hat mir mal wieder gezeigt, dass es dann irgendwie doch funktioniert, und das fand ich richtig schön. Also an der Stelle gar nichts mehr hinzuzufügen. Falls ihr trotzdem noch Ideen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne, dann können wir da nochmal schauen, wie wir mit Patrick weiter in Kontakt treten. Ja, was liest du denn gerade, Caro? Darüber hatten wir es ja jetzt eigentlich vorher schon kurz haben
wollen. Ich mach's mal kurz, weil ich lese immer noch Throne of Glass, aber ich bin jetzt beim letzten Band, ungefähr bei der Hälfte angekommen.
Ich lieb's, wie man im Podcast seit 4 Folgen mitverfolgen kann, wie du Throne of Glass liest.
Und vielleicht lese ich danach halt jetzt direkt wieder Akutal, weil mir diese Theorien, über die wir da vorher gesprochen haben, nicht so wirklich Ruhe lassen. Aber ich versuche für die nächsten Folgen auch noch was Neues zu lesen, damit ich mal ein bisschen was anderes erzählen kann.
Ja, demnächst kommt ein Rezensionsexemplar für uns an. Jennifer Ebbinghaus schickt uns ihr neues Buch zu. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, macht sie. Ist
gestern losgeschickt worden, inklusive Farbschnitt. Wird dir gefallen. Ich habe gestern mal den ganzen Merch-Shop auseinandergeräumt. Ja. Hab da noch ein bisschen was zubestellt.
Cool. Das freut uns. Ja, wir haben auch vom Fischer Verlag ein Rezensionsexemplar neulich bekommen. Ne? Das werden wir bestimmt auch nochmal in einer der kommenden Folgen besprechen.
Yes, auf jeden Fall. Das habe ich hier tatsächlich sogar schon auf dem Nachttisch liegen und werde da demnächst eigentlich mal reinlesen. Ja, aber Throne of Glass ist dann bald passé und dann,
ihr Lieben, gibt es einen Akutar-Spam. Ja, vielleicht, ich hoffe nicht, aber ihr habt es jedenfalls mit Throne of Glass bald mit mir geschafft.
Ja, wir werden auch, also das haben wir jetzt schon echt häufiger angeteasert, demnächst eine Sarah J. Maas, wahrscheinlich eher Akuta als Throne of Glass Folge machen, schätze ich dann mal. Ich habe auch richtig Bock, die Reihe jetzt im Herbst nochmal zu lesen, muss ich sagen, weil, also Reason und Theorien hin und her, ich liebe die Reihe. Ich finde sie richtig toll.
Also wenn ihr auch Lust habt, fangt nochmal damit an und dann können wir uns im Podcast
dann können wir uns austauschen. Demnächst im Podcast einfach die ganze Zeit erzählen, dass wir Akuta lesen und wer gerade wo ist und so weiter und so ein bisschen fangirlen. Das hätte ich richtig Lust drauf.
Genau, und du? Was liest du gerade? Oder hast du gelesen?
Ja, wir haben es ja gestern in der Gruppe, wir haben so eine Dreiergruppe mit Carina, Grüße an der Stelle. Love Hypothesis. Hypothesis.
Ah, liest du auch jetzt gerade.
Yes. Ellie Hazelwood. Kann ich empfehlen. Ich bin aber noch nicht so weit. Also Carina hat ja gestern so ein kleines ausführliches Update gegeben. Ich bin bei Kapitel 8 oder so. 7,5, however. Ist geil. Ich mag's. Ist richtig lustig. Die schreibt so gut. Also ich habe zwischendurch schon sehr gelacht und ich lache eigentlich nicht so häufig bei Büchern, muss ich gestehen. Ich bin jetzt eigentlich eine sehr neutrale Leserin. Also wenn man mich irgendwo in der Bahn lesen sieht, sieht man selten Gesichtsregungen von mir. Aber ja. Ist sehr lustig, geht um Liebe im Chemielabor. Sie ist Doktorandin und er ist, was ist er denn, Professor, Doktor, Ausbildungs, irgendwas, Mensch. Also so ein bisschen so dieses Thema von wegen so Hierarchienunterschiede und so. Und das ist voll Fake-Dating. Wusste ich vorher auch nicht, ist aber sehr lustig. Und was mich überrascht hat, im ersten Satz knutschen sie schon miteinander rum. Fand ich geil.
Im ersten Satz?
Ja, also auf der ersten Seite wird direkt erstmal rumgeknutscht. Also die beiden auch so. Und ich war so verwirrt. Ich dachte, das ist die Hälfte des Buches, was ich gerade lese. Irgendwie falsches Buch, falsch gedruckt irgendwie. Naja, und dann entwickelt sich halt so eine Fake-Dating-Story. Und sie beschließen dann aus verschiedenen Gründen, dass sie beide Vorteile davon hätten, wenn sie sich fake-daten würden. Genau. Bin mal gespannt. Ich bin noch an der Stelle, wo sie sich fake daten, aber irgendwann dürfte das ja vielleicht hoffentlich in ein richtiges Date umschlagen. Finde ich ganz süß. Ist, glaube ich, auch meine erste Fake-Dating-Story, wenn ich das so. Ja, du musst gar nicht so gucken. Ich bläse doch nicht so lange in dem Genre. Karos Blick hat gerade gerne geschworen. Ah ja, okay, wenn sie meint, ist ja niedlich.
Ja, endlich ist sie da auch mal angekommen. Ja, aber ich muss sagen, dass ich noch nichts von Ellie Hazelwood gelesen habe.
Ja, shame was man on you, würde ich
auch
sagen.
Keinem, eben, also, und ihr habt mir auch richtig Lust gemacht, richtig Lust darauf gemacht, da mal was zu lesen.
Ah, die sind auch wirklich schön. Also, sie schreibt so locker lustig, das ist wirklich richtig humorvoll. Ich mag das total gerne. Kann ich sehr
empfehlen. Wir machen jetzt auch mal bitte ein Buddy-Read von irgendwas und dann diskutieren wir mal über das gleiche Buch.
Jawohl.
Ach, vielleicht an der Stelle zum Schluss noch ein Hinweis. Und zwar steht ja die Frankfurter Buchmesse vor der Tür. Und da wir jetzt gerade die Dagromans-Folge hier ja machen, können wir ankündigen, dass wir tatsächlich eine Veranstaltung zum Thema Dagromans gemeinsam mit dem Verlag Alea Libris auf der Buchmesse moderieren, unsere erste Doppelmoderation, ein Traum wird wahr.
Das wird so cool, ich freue mich da so krass drauf.
Das
wird cool.
Das genau, machen wir am Mittwoch, also Messemittwoch, 14.30 Uhr. Genau, also wer da ist und Lust hat, zuzuhören, mitzudiskutieren oder mit uns zu quatschen, kommt gerne vorbei. Und ja, vielleicht ist das ein schönes Schlusswort.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne, empfehlt uns weiter. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns Bewertungen, habe ich gesehen. Kann man auch machen. Schreibt uns bei Instagram, bei unseren E-Mail-Adressen, wo auch immer ihr uns findet. Und habt noch einen schönen Tag.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.